Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge aus Bayern. Mein Name ist Katrin Heidebreck und ich bin Landespressesprecherin bei der Techniker Krankenkasse. Mein heutiger Gast ist Simon Jakob. Er ist Professor für translationale Neurotechnologie an der Technischen Universität München. Hallo, Herr Professor Dr. Jakob.
Guten Morgen, hallo.
Wir kommen gerade aus Ihrem Labor hier am TUM-Klinikum rechts der Isar und dort trainiert ein junger Mann, der Michael Mehringer, wir dürfen seinen Namen sagen, mit einem Chip im Gehirn. Also er trägt eine sogenannte Hirncomputerschnittstelle. Michael Mehringer ist querschnittsgelähmt und diese Hirncomputerschnittstelle soll ihm helfen, irgendwann wieder einen Roboterarm zu bewegen, also seine Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Und das allein mit der Kraft seiner Gedanken. Michael Mehringer ist damit der europaweit erste Querschnittsgelähmte, der hier eine Hirncomputerschnittstelle bekommen hat. Bitte beschreiben Sie doch einmal, wie eine solche Hirncomputerschnittstelle funktioniert oder wie man sie im Englischen nennt, ein Brain-Computer Interface, ein sogenanntes BCI.
Ein BCI ist eine Verbindung zwischen dem Gehirn und der Außenwelt. Oder man könnte eben sagen, innerhalb der Außenwelt vor allem ein Computer. Und ganz einfach kann man das sich wie kleine Messfühler im Gehirn vorstellen. Das sind ganz kleine Nadelelektroden, die in der Hirnrinde bei Michael sitzen. Und diese kleinen Nadelelektroden, die nehmen die elektrischen Blitze von Nervenzellen auf. Wir sagen da Aktionspotenziale. Und die Hirncomputerschnittstelle leitet anhand der Sonden über ganz kleine Miniaturkabel die Signale nach draußen an einen Computer. Und das ist, was den Michael sehr besonders macht, weil er tatsächlich der erste europäische Patient ist, der mit einer Querschnittslähmung eine Mikroelektroden-Hirncomputerschnittstelle bekommt. Das heißt, wir sind hier in der Lage, wirklich auf dem Niveau einzelner Nervenzellen seine Bewegungsgedanken auszulesen mit so einer Hirncomputerschnittstelle.
Wie muss man sich jetzt dieses Training, also dieses maschinelle Training oder dieses Training von Michael Mehringer vorstellen? Er kommt zweimal in der Woche zu Ihnen ans TUM-Klinikum rechts der Isar und dann wird seine Schnittstelle sozusagen angedockt an einen Computer. Was passiert dann?
Noch ist es so, dass diese Schnittstelle tatsächlich angestöpselt werden muss mit einem Computer oder verbunden werden muss mit einem Computer über extra Kabel. Das heißt, der erste Schritt, wenn der Michael zu uns ins Labor kommt, ist, dass wir das Implantat versorgen. Das steht über der Haut hervor. Die Haare sind drüber hinweggewachsen. Man sieht das nicht. Aber die allererste Aufgabe ist, diese Kappe, die da drauf ist, abzunehmen, die Haut drumherum zu reinigen und zu pflegen. Und dann kommt ein kleiner Messkopf oben auf diese Basis drauf. Und dieser Messkopf ist jetzt mit Computerkabeln mit einem Rechner verbunden. Und was wir dann machen, ist, wir drücken dann auf den Aufnahmeknopf, wenn man so möchte, und können dann ungefähr innerhalb von einer Stunde so ungefähr 100 Gigabyte an Gehirndaten an einen Computer übertragen. Und wenn man das so ein bisschen hochrechnet, dann kommt der ungefähr in einem Monat auf eine ganze komplette Festplatte von da.
Und er muss sich aber ja konzentrieren, oder? Er muss sich genau überlegen, an was er denkt, sozusagen.
Ja, wir haben viele Aufgaben für ihn. Das ist richtig anstrengend. Der ist dann so nach einer Stunde oder zwei ist er auch ganz schön platt, tatsächlich. Das ist auch für ganz gesunde Menschen ist das auch durchaus eine geistige und körperliche Anstrengung. Und die Aufgaben, die er im Moment macht, ist, er müht sich nach Kräften, einen Cursor, den er auf dem Computerbildschirm sieht, in eine von 8 Richtungen zu schieben mit seinen Gedanken. Das heißt, er strengt sich sehr an. Er möchte von der Mitte des Computerbildschirms eines dieser 8 außen liegenden Ziele erreichen. So ein bisschen wie auf einer Dartscheibe. Er versucht, so bestimmte Positionen in Gedanken zu erreichen. Und während er das versucht, sind ja diese elektrischen Blitze im Gehirn. Und was wir mit der Hirncomputerschnittstelle machen, ist, wir messen diese Blitze und haben jetzt eine Software, man kann auch wirklich sagen, künstliche Intelligenz. Eigentlich ist das ein maschinelles Lernen. Also wir haben ein Programm, das versucht, eine Korrespondenz herzustellen zwischen diesen Blitzen und dem Gedankeninhalt, also dem Ziel, das der Michael ansteuern möchte. Und das dauert tatsächlich viele Wochen, bis man genug Daten zusammen hat. Und wenn das aber passiert ist, hat die künstliche Intelligenz einen Weg gefunden, um die einzelnen Gedankenblitze in Verbindung zu setzen zu einem zu erreichenden Ziel. Und dann können wir für den Michael online, also simultan, während er sich den Sprung zu einem Ziel vorstellt, können wir in diesem Sprung auch visualisieren. Er sieht nämlich dann auch, dass der Cursor sich bewegt. Und der Cursor bewegt sich dann genau, wenn Sie so möchten, entlang seiner Gedanken.
Und wenn man das jetzt weiterdenkt, was soll er dann in Zukunft machen können, der Michael Mehringer?
Das allererste Ziel, das sagen sehr viele querschnittsgelähmte Patienten, ist ein bisschen mehr Selbstständigkeit im Alltag zu bekommen. Und viele von denen sind ja junge Menschen, die wirklich aus dem Leben gerissen worden sind durch schwere Unfälle in der Regel. Das Erste, was die gerne machen, sind ihre digitalen Geräte kontrollieren zu möchten. Das ist also ganz einfach. Im Grunde, wenn man schon den Computer steuern kann mit dem Cursor in diesen 8 Bewegungsrichtungen, dann ist einfach der nächste Schritt dafür zu sorgen, dass er zum Beispiel sein Smartphone auch so steuern kann. Das heißt, er will dann einfach in seinem E-Mail-Programm oder seinem Browser im Grunde einen Ort auswählen können, so wie Sie mit der Computermaus ja diesen Ort auch auf dem Computer auswählen. Und dann macht er so eine Art mentalen Klick. Also es ist wie so, man drückt auf die Maus, dann wählt er ein Element aus und so ist es ihm dann wieder möglich, zum Beispiel ja seine E-Mails oder seine Social Media Kanäle zu bedienen. Und dann müsste er nicht, wie er es im Moment macht, so einen Mund-Joystick verwenden, mit dem er physikalisch noch diese Orte besucht, sondern er kann sich das sozusagen dann vorstellen. Das ist der erste Schritt, das sind die digitalen Geräte. Und dann ist der unmittelbare zweite Schritt natürlich auch, dass wir vielleicht ein Robotersystem installieren können, also etwas Physisches, nicht mehr etwas in der Software, etwas Physisches, was ihm wieder erlaubt, mit seiner Umwelt physikalisch zu interagieren. Also man könnte sich da gut überlegen, dass vielleicht, ist ganz profan, aber wenn man sich allein schon kratzen möchte am Kopf, das ist ja querschnittsgelähmten Menschen gar nicht möglich. Das heißt, da wäre ein Roboterarm, der vielleicht ganz einfache alltägliche Verrichtungen machen kann, so trivial sie uns als Gesunde erscheinen mögen. Für so Patienten ist es himmelweit entfernt und das wäre sehr schön, in den nächsten, sagen wir mal, mehreren Monaten ihm so einen Roboterarm wieder an die Hand geben zu können. Und mittelfristig muss man auch sagen, spricht nichts dagegen, dass er auch vielleicht seinen Rollstuhl wieder kontrollieren kann. Also diese Bewegungen, die er ja dann mit dem Roboterarm machen könnte, die könnte man genauso gut auf und in den Rollstuhl wieder übersetzen und dann wäre er wieder im Alltag auch mobiler.
Man könnte sich also auch vorstellen, eine Art, noch weiter gedacht, Exoskelett zu entwickeln mit den Ingenieurswissenschaften, um dann Menschen zu helfen, vielleicht wieder aufzustehen.
Absolut. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles langfristiges Ziel. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, dass wir das nicht ausschließen, aber auch für Patienten, die eine Querschnittslähmung haben, da ist es schon so, die sind so realistisch. Die sind so auch in ihrer Erkrankung natürlich drin und ihrem Alltag, dass die zwar den Wunsch haben, wieder gehen zu können. Das ist aber nicht das erste Ziel, was sie erreichen möchten. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir haben ja hier auch an der Technischen Universität München Kollegen, die sich mit diesen gerade den weichen Exoskeletten beschäftigen. Das darf man sich fast ein bisschen vorstellen, wie so ein kraftübertragender Anzug, kennt man vielleicht aus den Marvel Comics oder aus diesen Computerfilmen, so wie Iron Man. Diese Anzüge, die haben inzwischen ganz tolle Stoffe und die können auch gut und intelligent angesteuert werden. Wenn man die Hirnsignale kennt, dann kann man sich gut vorstellen, dass so kraftübertragende Anzüge vielleicht eine Komponente dafür sind, um Gliedmaßen wieder in Bewegung zu setzen. Das wird nicht alleinig der Anzug machen müssen. Da wird man vielleicht noch über vielleicht Stimulation von existierenden Nervenbahnen noch ein bisschen hineingeben müssen in das System. Aber wir stellen uns durchaus vor, dass langfristig alle Komponenten beisammen sind an diesen großen akademischen Zentren. Und dann wäre absolut das Ziel, langfristig, dass die Menschen nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen sind, sondern ein bisschen Mobilität sogar wieder zurückgewinnen.
Wenn man jetzt mal zurückdenkt, da war ja viele, viele Jahre Forschungsarbeit nötig, dass man da ist, wo man heute steht. Also beim Thema Bewegung ist es, wenn ich es richtig verstanden, ein bisschen leichter. Da ist es der motorische Kortex, den man andocken muss sozusagen. Beim Thema Sprache ist es schon ein bisschen schwieriger, das richtige Hirnareal zu finden. Sie haben ja auch einer anderen Patientin schon eine Hirncomputerschnittstelle implantiert, die nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen kann. Die wird auch demnächst anfangen oder trainiert schon sozusagen ihre Hirncomputerschnittstelle. Was musste denn eigentlich so in den letzten Jahren, wenn Sie es mal kurz zusammenfassen können, wenn das möglich ist, passieren, dass man überhaupt da ist, wo man heute steht?
Das Thema Sprache ist ein extrem menschliches Thema. Also Sprache setzt uns auch ab als Menschen von der Tierwelt. Das ist sehr spezifisch für uns Menschen, wie wir interagieren und kommunizieren. Und da braucht es erstmal tatsächlich viele, viele Jahre Grundlagenforschung. Und das Schöne an diesen Hirn-Computer-Schnittstellen ist es tatsächlich, die sind nicht nur therapeutische Mittel, sondern die sind auch wissenschaftliche Werkzeuge. Also was wir machen konnten mit der ersten Hirn-Computer-Schnittstelle, die wir implantiert hatten, das war weltweit auch die erste Patientin, die nach einem Schlaganfall ihre Sprachfähigkeit verloren hatte, die so eine Schnittstelle erhalten hat. Wir konnten jetzt über viele Jahre tatsächlich aber erstmal so viele Daten sammeln, um zu verstehen, wie das menschliche Gehirn überhaupt Sprache erzeugt. Und das ist wie beim Automechaniker, man kann den Motor nicht reparieren, wenn man nicht weiß, wie der Motor funktioniert. Gott sei Dank wissen wir im Bewegungssystem schon extrem genau, welche Areale wichtig sind, welche Signale letztendlich ans Rückenmark gesendet werden, damit unsere Muskulatur sich bewegt. Aber im Sprachbereich gibt es so gut wie gar kein Wissen dazu, was darin begründet ist, dass wir keine Tiermodelle und keine Tierexperimente für Sprache haben. Wie ich es ja eingangs sagte, das ist eine sehr spezifisch menschliche Funktion. Das heißt, erst hier haben uns die Hirncomputerschnittstellen erlaubt, einen Einblick in das kognitivste und menschlichste aller Funktionen, nämlich der Sprache, zu bekommen. Das ist erst durch diese Mikrosonden möglich gewesen. Und wir haben jetzt bei unserer ersten Patientin tatsächlich ein recht gutes Verständnis davon, welche Signale vergesellschaftet sind mit ihren sprachlichen Gedanken. Das sind, anders als bei Michael, jetzt keine Bewegungsgedanken, sondern wenn Sie so möchten, ist das Mind Reading. Ich sage das Wort jetzt mal tatsächlich, so ist es. Das sind so Intentionen. Welches Wort möchte ich denn jetzt aussprechen? Und das ist genau das Problem, das sie hat. Die Bereiche sind durch den Schlaganfall zerstört worden, die uns die Worte in den Mund legen. Wir wissen, was wir sagen möchten. Und das Gehirn erzeugt jetzt das Programm und die Idee, welches Wort ich jetzt sagen möchte. Das fehlt ihr. Das heißt, sie hat eine sehr reichhaltige innere Erlebniswelt. Die hat weiß genau, was sie sagen möchte, aber sie kriegt die Worte nicht richtig. Sie findet die Worte nicht, die sie dann später sprechen möchte. Und hier können wir jetzt als zweiten Schritt einsteigen, nachdem wir die Raketenstufe 1 gezündet haben. Die Raketenstufe 2 ist tatsächlich, die Signale wieder mit künstlicher Intelligenz zu dekodieren. Und das ist jetzt sehr analog zu dem, was der Michael macht. Wir wollen also dekodieren, welche Wörter müsste ein Computer sprechen, welche Worte müssten laut werden, damit wir die Gedanken unserer Patientin nach draußen transportieren können.
Wenn Sie jetzt noch weiter denken, da könnten Sie ja vielleicht in Zukunft alles überbrücken, wo Hirnareale ausgefallen sind, oder? Was gäbe es da noch für Patientengruppen?
Also das sind auch, ich glaube, langfristig müssen wir auch natürlich immer da schauen, wo leiden wir als Gesellschaft, unter welchen Erkrankungen, was sind die schlimmsten Erkrankungen für uns als Gesellschaft? Und das sind immer die Erkrankungen, die am häufigsten vorkommen. Ich denke da sehr oft auch schon an die psychiatrischen Erkrankungen. Und es sind ja auch ganz, ganz schlimme Schicksale, die man da erlebt in den Krankenhäusern und in der Ambulanz. Und es ist durchaus vorstellbar, dass wir später mal auch dort Signale messen können und wieder vielleicht auch sogar ändern können in Zukunft, wo emotionale Aspekte kodiert werden, wo Stimmung, wo solche Gedanken, die eng mit psychiatrischen Erkrankungen zusammenhängen. Wir müssen uns auch trauen, in Zukunft dort, wo die Probleme entstehen, sofern man die denn verstanden hat schon, dass wir dort auch angreifen. Das hat durchaus das Zukunftsversprechen, dass wir effektiver werden mit unseren Behandlungen. Es gibt ja viele Erkrankungen, wo wir als Neurologen und als Psychiater leider sehr wenig anzubieten haben. Und das liegt zum einen darin begründet, dass wir nicht gut genug verstanden haben, wie die Erkrankung entstanden ist. Und zweitens, aber auch kaum Möglichkeit haben, um vor Ort dort zu korrigieren und den Menschen wieder auf die Spur zu helfen. Und die Hirncomputerschnittstellen haben da auch die Aussicht, dass man nicht nur rauslesen kann aus dem Gehirn, also wir nehmen nicht nur Daten, die der Patient selber erzeugt hat, nach draußen, sondern wir können in Zukunft, denke ich, auch eingeben. Das heißt, das ist ein bidirektionaler Weg. Wir werden es also schaffen, denke ich, zum Beispiel über elektrische Ströme, das Gehirn wieder in eine Richtung zu bewegen, die vorteilhaft ist für den Patienten, dass dann vielleicht eine Stimmung sich aufhält. Da gibt es tatsächlich schon einige Erfahrungen in dem Bereich, dass man versucht, emotional prozessierende Areale wieder ein bisschen den Marsch zu blasen, sozusagen, dass es dann wieder ein bisschen angenehmer wird. Das sind alles sehr frühe Stadien, muss man tatsächlich sagen, man das hat auch damit zu tun, dass wir nicht so wahnsinnig viel wissen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir die gesellschaftlichen Geißeln, die wir haben, also die psychiatrischen Erkrankungen, auch durchaus jetzt schon ins Auge fassen sollten.
Wenn Sie jetzt mal Ihre wissenschaftliche Arbeit so in den weltweiten Kontext stellen, Sie sind ja momentan allein mit Ihrer Pionierarbeit europaweit. In den USA hat man schon in den 90er Jahren, glaube ich, mit BCIs geforscht und angefangen. Arbeiten Sie da eng zusammen mit den anderen Forschern? Wie sehen Sie das in diesem weltweiten Kontext, was Sie hier geschafft haben?
Als Wissenschaftler stehen wir immer auf den Schultern von den Giganten, die vor uns kamen. Und ich bewundere meine Kollegen in den USA sehr, die schon seit 20 Jahren in vielen von diesen Mikroelektroden BCIs unterwegs sind und da schon das Feld bereitet haben. Wissenschaft ist inhärent ein globales Phänomen. Also wir könnten das, was wir jetzt im Moment geleistet haben, das mag eine europäische Premiere sein oder vielleicht für den Schlangenverlauf eine weltweite Premiere, aber nichts von dem ist möglich ohne Kollaboration über Landes- und Kontinentgrenzen hinweg. Also wir nutzen Technologie, die in den USA gebaut worden ist. Das heißt, die Elektroden wurden entwickelt von einer amerikanischen Firma. Viele von den Softwareprogrammen oder wenn man sagt KI-Algorithmen, die auf unseren Computern laufen lassen, die sind ja auch aus den USA. Und genauso ist es jetzt aber auch, dass wir unser Wissen wieder zurückgeben können an die Kollegen. Also wenn ich wieder auf die Sprache jetzt komme, das, was wir da lernen über das menschliche Sprachsystem in einem geschädigten Gehirn, veröffentlichen wir natürlich dann auch. So ist ja Usus im Wissenschaftsbetrieb. Und die Publikationen und die Artikel, die darüber erscheinen, die Daten, die teilen wir auch auf Konferenzen. Darauf können jetzt auch die amerikanischen Kollegen aufbauen. Und wir sind tatsächlich auch schon in Kontakt, da wir jetzt hier die Lanze gebrochen haben für die Sprachstörungen, also Aphasie heißt es im Fach Chinesisch. Es gibt jetzt einige amerikanische Zentren, die auch anfangen möchten, sich jetzt um die Sprache zu kümmern. Die hatten vorher einen Fokus vielleicht auf der Motorik oder auf dem Sprechen. Bei der ALS, also der amyotrophen Lateralsklerose, ist eine schwere degenerative Erkrankung. Da haben die Patienten Probleme mit dem Sprechen. Auch hier ist es ja möglich, dass man die KI anwendet, sodass wir eigentlich uns wirklich als Teil einer weltweiten Gemeinschaft sehen. Das ist gar nicht so sehr sprachlich gebunden. Und es ist immer wichtig, dass wir im Austausch stehen. Da möchte ich aber schon auch sagen, dass es nicht nur darum geht, also man muss nicht, die Rekorde sind zwar, die sind schon da und die sind auch den Kollegen aus dem amerikanischen Kontinent wichtig. Aber es geht in Zukunft auch darum, dass wir als Europa ein eigenes Angebot haben für Menschen mit so schweren neurologischen oder vielleicht psychiatrischen Erkrankungen. Es ist ja im Moment sowieso der Trend, und ich finde auch sehr berechtigt, dass wir uns als Europäer auch aufstellen und Farbe bekennen und auch wirklich Eigenständigkeit zeigen. Wir sagen da technologische Souveränität. Das ist wieder seltene Erdenproblem. Wir wollen nicht anderen Ländern die Ressourcen überlassen. Und einmal gibt es die Rohstoffe, aber es gibt ja auch das Hirnkapital, die Software, die ganze Technologie. Und bei aller Rekordjagd ist es fast noch wichtiger zu sagen, es wird ein europäisches, wertebasiertes technologisches Angebot geben, mit dem wir dann Patienten, die in Deutschland, in Bayern oder in Europa versorgt werden müssen, dass wir dort ein Angebot haben. Und man muss nicht vielleicht aus einem asiatischen Land oder aus einem amerikanischen Land dann ein Produkt beziehen, sondern hat eine Option. Das wird immer wichtiger als Thema.
Nochmal als Verständnisfrage, diese KI, die Sie jetzt trainieren mit Michael Mehringer, könnte man die auch auf einen anderen Querschnittsgelähmten übertragen? Oder ist das so eine momentane technische Grenze, wo man sagt, nee, das geht nicht, das ist jetzt auf sein Gehirn trainiert, das kann man nicht übertragen, weil Sie eben gerade sagen, dass wir unser eigenes Produkt erzeugen sozusagen.
Die Antwort ist sowohl als auch. Und zwar ist es so, dass im allerersten Schritt die KI auf jeden Fall patienten- oder menschspezifisch ist. Also die ersten Schritte bedeuten, die KI lernt die Assoziation zwischen den Daten, die wir genau bei ihm gemessen haben, und genau seinen Bewegungsintentionen, seinen Bewegungsgedanken. Es macht aber ja therapeutisch, wenn man Richtung Produkt denkt und Anwendung, keinen Sinn, dass man eine zu stark spezialisierte KI hat, sondern die muss generalisieren. Und da besteht auf jeden Fall Aussicht im motorischen System, dass die KI-Algorithmen, sofern sie eine groß genug Datengrundlage haben, dass die tatsächlich dann skalieren können. Und da haben wir so ein bisschen das Glück, dass tatsächlich das motorische System erstmal gut verstanden ist, dass da schon durchaus einige Dutzend Patienten auch Mikroelektroden Hirncomputerschnittstellen bekommen haben. Wenn man diese ganzen Daten zusammenschmeißt, kommt man in etwas auch rein, was wir inzwischen auch Foundation Model nennen. Das heißt, das ist ein Grundlagenmodell, das ist wirklich so ein Modell mehr über die Prinzipien. Da geht es gar nicht um die kleinen Einzelheiten, sondern es geht um die Prinzipien, wie Bewegung dekodiert werden kann. Da hätte ich große Hoffnungen, dass mit der ansteigenden Datenmenge, dass KI, die auf einem Patienten oder sagen wir mal mit einem Patienten trainiert worden ist, dass die auch auf einen anderen Patienten übertragbar ist. Wie gut das funktioniert in den kognitiven Erkrankungen, den Erkrankungen oder vielleicht in den, sagen wir mal, in den Funktionen, wo wir auch wissen, dass das Gehirn sehr viel unterschiedlicher ist zwischen den einzelnen Menschen. Also Sie haben eine ganz andere Sozialisation als ich. Ihr Leben ist ganz anders verlaufen als meins. Und da weiß man noch nicht mal genau, ob die Areale sozusagen stimmen, geschweige denn, ob die Nervenzellen sozusagen was machen, dasselbe machen. Also wenn man sie an die Stelle implantieren würde, wie man mich implantieren würde, wie man unsere Schlaganfallpatientin implantieren würde, da würde ich davon ausgehen, dass die Korrespondenz sehr, sehr niedrig ist und der Overlap sehr, sehr gering. Und da braucht es noch viel mehr Daten und noch viel mehr Foundation Models. Also das ist im Moment noch eine Wette auf die Zukunft, würde ich sagen. Es ist noch nicht ganz klar, wo wir hinkommen werden. Bleibt natürlich optimistisch, aber der Flaschenhals wird die Datenmenge sein. Das kennt jeder, der sich mit KI beschäftigt. Data is all you need und so wird es im Gehirn irgendwie auch bleiben. Ob wir da in absehbarer Zeit wirklich tatsächlich genug Daten bekommen werden, um solche hochkomplexen kognitiven Funktionen zu entschlüsseln, das ist im Moment wirklich noch ein Problem.
Das heißt, das ist jetzt der erste Schritt, da brauchen wir jetzt auch noch nicht über die Frage sprechen, kann so eine KI auch halluzinieren und dann den linken Arm bewegen anstatt den rechten, oder? Das ist wahrscheinlich so, ja, gut, das schauen wir erstmal über die Daten reden.
Ja, wir sollten auf jeden Fall darüber sprechen, dass die Frage der KI, was lernt die wirklich? Also das ist ja auch nicht einfach tatsächlich und auch oft nicht bekannt, welche Muster die KI genau extrahiert. Ich finde jetzt als Neurowissenschaftler ist eigentlich sehr wichtig zu verstehen, warum die KI so macht, wie sie es macht. Das ist eine wissenschaftlich hochinteressante Frage und wir nutzen tatsächlich auch die Interaktion mit den Kollegen, um mehr über das Gehirn selber zu erfahren. Und wir sehen das gar nicht als Blackbox, sondern wenn ich wüsste, wie die KI zu dieser sehr intelligenten Aussage kommt, dass der Arm jetzt in die Richtung bewegt werden müsste, würde ich gerne als Neurowissenschaftler wissen, welche Strukturen und Muster da detektiert werden. Das ist also durchaus auch wieder bidirektional als Thema, aber die KI ist so gut und die würde auch nicht veröffentlicht werden. Aber das Modell wäre nicht da, wenn sie wirklich bei Gedanken an den linken Arm den rechten Arm bewegen würde. Das ist eher eine klassische KI, so im Sinne von maschinellem Lernen. Da geht es gar nicht so sehr um die generative KI, die wir jetzt sonst immer in unseren Smartphones oder bei ChatGPT laufen lassen, sondern das ist wirklich ganz klassisches maschinelles Lernen. Wenn die Datengrundlage ausreicht, dann ist der Output robust und zuverlässig. Sonst würde das Modell auch nie in einem zum Beispiel ein Medizinprodukt Eingang finden. Was ein bisschen wieder tatsächlich komplizierter ist, ist im Bereich von Sprache, wo wir gar nicht wirklich versuchen sollten, denke ich, die einzelnen Laute, die man sich vorstellen kann, einzeln zu rekonstruieren. Das wäre eine unglaubliche Sisyphusarbeit. Es wäre viel zu mühsam. Was wir hier eher versuchen, ist, der KI so eine Art Anstoß zu geben. Zum Beispiel, man hat Durst und denkt sich vielleicht Wasserglas und dann würde die KI einem einen kompletten Satz ergänzen, einen flüssigen Satz aus diesem ersten Gedankengang konstruieren, damit man nicht mühsam von Neuron zu Neuron und Gedankenblitz zu Gedankenblitz das einzelne Wort aufbauen muss. Das ist ja genau, was die Large Language Models machen in unseren Computern und Smartphones. Wir lassen uns einen schön ziselierten Satz ausgeben. Das ist auf jeden Fall das Werkzeug, was wir nutzen möchten. Hier würde ich tatsächlich sagen, da besteht jetzt die Gefahr, dass vielleicht der nachher vom Computer gesprochene Satz nur noch in Teilen dem entspricht, was der Patient sich eigentlich gedacht hat. Da muss auf jeden Fall das Thema der Halluzination nochmal weiter noch erforscht werden und auch sichergestellt werden, dass die KI da nicht einem einen Strich durch die Rechnung macht. Also Sie sehen schon, wir sind gerade in dem komplexeren Bereich schon noch mehrere Jahre davon entfernt, dass wir aus den Sprachsignalen einen guten Output erzeugen. Ich möchte dazu kurz noch mal einmal eine Sache sagen. Es gibt die Sprechsignale. Ich hatte vorhin die amyotrophe Lateralsklerose erwähnt. Bei den Sprechsignalen ist es wieder ein motorisches Signal. Es gibt einen Bereich der motorischen Hirnrinde, die für das Sprechen verantwortlich ist. Wenn man dort Signale abgreift und mit einer KI übersetzt, dann ist man viel näher dran an dem motorischen System und gesetzt eine ausreichend große Datengrundlage, können Patienten, die mit einer ALS keine Wörter mehr aussprechen können, durchaus jetzt schon ein Niveau erreichen, dass man sogar im System, die man zu Hause haben kann, wieder eine einigermaßen verständliche Sprache mit einem Sprachcomputer produzieren können. Das finde ich eine unglaublich tolle Leistung und auch als Arzt berührt mich das sehr. Wenn Menschen, die vielleicht mit einer eher gutartigen Verlaufsform der ALS vielleicht noch viele, viele Jahre, Jahrzehnte möglicherweise nicht mehr flüssig kommunizieren können und nicht mehr verständlich sind. Wenn die so ein Werkzeug bekommen, dass man wieder die Kartoffel aus dem Mund nimmt sozusagen und diese, wir sagen da im Fachchinesischen Dysarthrie, also das ist wirklich so eine verschwommenes Sprechen. Wenn man das wieder über so ein modernes Werkzeug ermöglichen kann, das finde ich eine so unglaublich tolle Leistung und es wird vielleicht sogar in der durchaus näheren Zukunft so sein, dass es fast schon unethisch ist, kein Angebot zu machen medizinisch für Patienten, die so eine ALS haben. Das hätte man sich vor 5 Jahren unmöglich vorstellen können. Ja. Nochmal, weil es das motorische System ist und die KI hier besser funktioniert. Ja. Und vielleicht sprechen wir uns in 5 Jahren nochmal, wie es bei der Sprache aussieht.
Ja, Sie waren ja, haben ja in USA gelebt und da promoviert und studiert. Sind Sie dort auf das Thema Hirn-Computerschnittstelle gekommen?
Nein, das war viel später in meiner Karriere. Also das, meine USA-Zeit ist vorwiegend im Studium gewesen und ein bisschen noch danach. Das Thema KI ist zwar, sagen wir mal, oder das Thema BCI ist kein neues Thema. Das gibt es wirklich schon lange. Auch die Mikroelektroden, mit denen man misst, gibt es schon sehr lange. Ich würde sagen, der Grund, warum es jetzt so salopp gesprochen durch die Decke geht, ist gar nicht so sehr die Hardware, es ist die Software. Also die KI, die künstliche Intelligenz, die hat uns jetzt mit den bestehenden Technologien, die wir auf der Sondenseite haben, auf der Hirnverständnisseite so viel Gas jetzt gegeben, dass wir vorwärts kommen, dass das Thema eigentlich jetzt erst in den letzten 5, 6, 7 Jahren relevant und auch geworden ist und klinisch relevant und auch in der Öffentlichkeit eine viel, viel größere Aufmerksamkeit erfahren hat. Und dazu bin ich schon zu alt und zu lange schon im Geschäft, was das in mein Studium zurückgereicht hätte. Also ich bin eigentlich auf das Thema eigentlich jetzt erst in den letzten mal 5 bis 10 Jahren gestoßen, weil ich mich sehr für kognitive Funktionen interessiere, kognitive Erkrankungen als Neurologe auch und viel im tierexperimentellen Bereich gearbeitet habe und erst jetzt auch mit meinen Kollegen zusammen die Chancen entdeckt habe, die so eine Fusion von Expertise, von Disziplinen bedeutet. Also wenn man sich im tierexperimentellen Bereich gut auskennt, versteht man sehr viel, wie ein Gehirn funktioniert, wie man Signale misst. Und wenn man das jetzt als Arzt mit tollen Kollegen, da nenne ich zuvorderst meine Kollegen hier aus der Klinik für Neurochirurgie, wenn man das dann zusammenbringt, dann Expertise, dann entstehen einfach ganz, ganz tolle neue Sachen. Das ist wirklich da springt der Funken über von einer Disziplin zur anderen. Und das ist erst in den letzten 5, 6 Jahren passiert. Und so, ich würde sagen, ein bisschen durch glücklichen Umstand. Man ist an einem Ort, wo viele intelligente Menschen, die was reißen wollen, zusammen sind. Und wenn man sich dann auf dem Flur trifft oder sich sonst wie zum Kaffee trifft, dann entstehen manchmal solche Gedanken. Und die sind aber wirklich eigentlich erst neuere Gedanken.
Als letzten Ausblick nochmal dieser Fokus auf, was wird in Zukunft möglich sein, wie viel Hirnaktivität werden wir lesen können oder auch aufspielen können. Elon Musk mit seiner Firma Neuralink hat ganz andere Visionen, sage ich jetzt mal. Der möchte das menschliche Bewusstsein irgendwie in einer Cloud speichern und uns unsterblich machen. Ich weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird. Da braucht es ja auch noch einige ethische, gesamtgesellschaftliche Debatten und die Frage, wem gehören meine Gedanken, also rein aus Datenschutzsicht. Schauen Sie da in die USA und sagen, Wahnsinn, was der vorhat, der macht einfach? Oder sagen Sie, jetzt bleiben wir mal bei uns und konzentrieren uns auf unsere Patientinnen und Patienten? Und so viel wissen wir ja auch nicht, was der hinter seiner verschlossenen Tür alles erforscht. Ich habe auch gelesen, dass man diese Hirn-Computerschnittstelle mittlerweile über Blutgefäße an die richtige Stelle im Gehirn bringen kann. Also da wäre es ja dann auch ein leichter Schritt, dass man sagt, ach, ich würde jetzt schon mal gerne eine andere Sprache lernen. Ich nehme mal so ein BCI und dann geht's los. Also es ist, was ich damit sagen will, es zeigt so viele Möglichkeiten und ich kann diese Begeisterung total teilen. Und auf der anderen Seite macht es einem als Mensch natürlich auch ein bisschen Angst, was wird da in Zukunft möglich sein?
Absolut, das sage ich auch als Neurowissenschaftler und als Neurologe. Ich finde auch, es ist fast noch nie so schwer gewesen, um vorherzusagen, wo wir in 5 Jahren stehen. Wie ich vorhin sagte, also vor 5 Jahren hätte ich nicht gewusst, dass wir jetzt schon so weit sind mit dem, was wir machen. Ich glaube, das ist eine Technologie, die auch gekommen ist, um zu bleiben. Das wird tatsächlich so sein, dass mangels therapeutischem Angebot, ich bleibe jetzt mal wirklich bei der Medizin als erstem Thema, dass wir brauchen einfach neue Hilfsmittel für Menschen, die so schwer erkrankt sind. Und da hatten wir bis dann einfach nichts. Das heißt, wir haben jetzt oftmals zumindest in irgendwie so ein Lichtstreif. Es ist ein bisschen klar am Horizont, irgendwo da ist ein Lichtblick, da wird vielleicht was passieren. Dass wir mit Sonden ins Gehirn rein können und dort was zu messen und zu auszulesen und möglicherweise auch wieder bidirektional zu korrigieren. Diese Technologie wird ausgebaut werden, die wird bleiben und ich habe eine Hoffnung, dass das zu einem großen Vorteil von vielen Menschen passieren wird. Ich habe keine Angst im Moment vor dem Herunterladen des Bewusstseins oder Hochladen ins Internet oder wo auch immer. Das sind auch wirklich Marketing-Ideen und so, wenn man ein bisschen weiß, wie der kalifornische Multimilliardär denkt, dann ist das gar nicht so überraschend. Das muss einen überhaupt nicht ängstigen. Also ich glaube, erstmal sind wir davon sehr weit entfernt. Und zweitens ist es so, dass wenn wir als Europäer tatsächlich anfangen, mitzuspielen in diesem globalen Rennen und das so zu entwickeln, wie wir das für sinnvoll erachten, und mit den Regeln und Gesetzen, die wir uns selber auferlegen, dann braucht man, glaube ich, keine Angst haben davor, dass die Technologie einem irgendwas nimmt. Es wird schon so sein, wie bei jeder technologischen Revolution, und ich sehe das als überhaupt nichts anderes als eine Revolution, die wir gerade erleben in dem Bereich, dass man sich warm anziehen muss. Und das wird auch medizinisches Personal brauchen, Fachpersonal, Wissenschaftler, eine ganz große gesellschaftliche Debatte, dass wir diese Technologien annehmen und uns nicht davor ängstigen. Aber es gibt so viele Beispiele in der menschlichen Geschichte, wo Technologien am Anfang beäugt worden sind und vielleicht auch Angst erzeugt haben. Das ist, glaube ich, eine sehr menschliche Eigenschaft, dass wir erstmal sehr vorsichtig sind. Ich würde lieber gerne den Optimismus verbreiten, weil ich glaube, dass wenn man das menschliche Leid bei Patienten gesehen hat, dann ist es unethisch, nicht in der Richtung zu forschen und hier neue Möglichkeiten beizubringen. Ob wir alle als gesunde Menschen das machen wollen, was Elon Musk und auch viele andere Firmen inzwischen auch ganz offensiv sagen, nämlich Neuro-Enhancement oder so eine Augmentation. Wir verbessern sogar das gesunde Gehirn, wir werden reaktionsschneller, wir schärfen unsere Sinne, wir sind näher bei der Sache. Das ist schon noch einige Schritte weit weg, aber ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich schon anfangen, uns mit diesen Gedanken zu befassen, ob wir uns als Gesellschaft dahin bewegen möchten. Ich bin im Moment noch sehr optimistisch, dass wir gut kontrollierte Technologien kontrollieren müssen, tatsächlich, die richtig entwickeln müssen. Aber ich traue mir nicht zu schauen, wo wir in 20 Jahren sind. Das ist im Moment, da ist so viel Bewegung in dem ganzen Feld drin. Wir müssen einfach nur jetzt mitmachen und dürfen uns da nicht scheuen, an vorderster Front mitzuarbeiten.
Vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Bin gespannt, ob unsere BCIs in Zukunft das Interview führen. Aber so ein persönliches Treffen ist dann doch schöner. Denke ich mal.
Das wollen wir bleiben. Also wir möchten auch, ja, also das ist, man will ja nur helfen mit solchen Systemen und mich hat auch mal jemand gefragt, ob wir zum Beispiel gerade, wenn man die Gedanken schon entschlüsseln könnte, ob wir nicht einfach vollkommen still in einem Raum miteinander nebeneinander sitzen könnten und einfach unsere Gedanken über Computer sozusagen sich austauschen. Und ich denke nicht, dass es passieren wird, weil wir einfach als Menschen gerne kommunizieren. Wir sind einfach sozial. Wir sind gerne zusammen.
Genau.
Und so Technologien, die würde eigentlich nur was erleichtern, was wir sowieso machen wollen. Aber der Mensch wird sich, so ein paar Sachen wird er sich gegeben lassen. Wir lesen ja auch noch Bücher, obwohl man alles online theoretisch machen könnte. Aber es macht einfach Spaß, was anzupassen, was ein Buch ist.
Das stimmt.
Und so sehe ich das auch bei den BCIs. Also ich glaube, es ist eher, es wird eine Option für die Zukunft sein, eine hoffentlich segensreiche Option. Aber dass wir nachher dann Cyborgs auf der Couch sind und weder uns bewegen, weil alles mit uns zu uns gebracht wird, weil alles entschlüsselt worden ist, das sehe ich nicht kommen.
Ja, sehe ich auch nicht. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Professor Jakob. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben und weiterhin viel Erfolg für Ihre wertvolle Arbeit.
Vielen Dank. Tschüss.
Bis dann. Grüße.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.